Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Mädel.de Podcast-Reihe gemeinsam mit Asp. In den kommenden Episoden tauchen wir tief in die Welt von Asp ein. Eine Welt aus Geschichten, Symbolen, Klanglandschaften und emotionalen Räumen, die seit über zwei Jahrzehnten Fans über die schwarze Szene hinaus bewegt. Asp ist mehr als eine Band, Asp ist ein erzählerisches Universum. Von den frühen Tagen des schwarzen Schmetterlings über den Fremderzyklus, die musikalische Novelle um Astoria bis hin zu Horrors und den aktuellen Turmzyklus zieht sich ein roter Faden. Musik als Romanform, als fortlaufende Erzählung, als emotionales Theaterstück. In dieser Episode geht es genau darum, um Geschichten in Zyklen, um Konzeptalben, Dramaturgie und um die Frage, wie man musikalische Welten erschafft, die über einzelne Songs hinausgehen. Ich freue mich sehr, heute jemanden begrüßen zu dürfen, der wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum Musik und Erzählkunst miteinander verbindet. Asp, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Was für eine wundervolle Anmoderation. Ich bedanke mich. Schön, dass ihr mich habt hier, dass ich da sein darf. Und ich bin sehr gespannt, über was wir heute alles sprechen werden.
Ja, da geht's mir genau wie dir. Wir wollen über Geschichten und über die Zyklen sprechen. Und Asp, wenn man deine Diskografie so betrachtet, wirkt sie weniger wie eine Sammlung einzelner Alben, als eher wie Kapitel eines großen Romans. Woher kommt dieses Bedürfnis, Musik in zusammenhängenden Geschichten zu denken, zu erzählen?
Ja, wie so vieles entwickeln sich solche Dinge so ein bisschen aus der eigenen Begeisterung heraus, aus der eigenen Leidenschaft für Geschichten, wie sie erzählt werden. Und so ist das bei mir auch gekommen. Und es ist natürlich auch alles nicht linear entstanden. Also muss sich nun nicht so vorstellen, dass ich mich irgendwann in jungen Jahren mal rangesetzt habe und so und geplant habe, so, das ist mein Lebensziel. Ich möchte 15 Alben schreiben, die dann nachher ein großes Konzept haben, sondern das hat sich natürlich auch ein bisschen entwickelt über die Jahre und gefestigt. Und die eigene Begeisterung, die fing aber schon früh an, dass ich einfach gemerkt habe, und davon muss man immer ausgehen. Alles, worüber wir reden, hat immer damit zu tun, dass ich Musik Fan bin. Ich bin großer Fan von allem, was mit Musik zu tun hat. Mich hat diese Begeisterung auch nie verlassen. Ich versuche auch immer wieder neue Musik in mein Leben zu lassen, neue Begeisterung zu finden. Aber als ich so für mich auch so diese prägende Phase hatte in meiner Jugendzeit, da gab es so viel Freiheit wie, glaube ich, vorher noch nie. Das hat so einen Höhepunkt erreicht. Da haben sich Konzeptalben weit über auch so diese Ursprünge hinaus verbreitet. Also wenn man mal so an die 70er denkt, wo einfach viel im Bereich Prog-Rock irgendwie auch damit gespielt hat, Erzählkonzepte zu machen, von denen ich auch viele kenne, auch so natürlich abseits von so Klassikern wie The Wall von Pink Floyd, was natürlich eine Berühmtheit erlangt hat, die heute gar nicht mehr rekonstruierbar wäre, glaube ich. Aber ich habe auch viel abseits gehört im Bereich Krautrock, das mich einfach fasziniert hat, wie man ganze Alben so gestalten kann, dass es eine Erzählung ist, die relativ linear eine Geschichte erzählt und das mit dem Ausdruck Musik. Und als ich dann ich hatte eine sehr starke Metal-Phase irgendwann und habe sie übrigens immer noch, und dann gab es wirklich auch in diesem Bereich unglaublich starke Konzeptalben, die ich bis heute sehr verehre und auch liebe. Also eins meiner ungebrochenen Lieblingsalben ist Operation Mindcrime von Queensryche. Und das für mich so ganz neue Türen aufgemacht hat, auch wie man Geschichten erzählt und was für Bezüge man einbauen kann und wie wenig so in dieser Zeit auch die Leute sich dadurch überfordert gefühlt haben, zumindest anscheinend, denn diese Alben waren natürlich ein Erfolg oder dann gab es ein Album von Wasp, das mich auch sehr beeindruckt hat. Das war The Crimson Idol. Und da wird eine sehr, sehr intime Geschichte auch berichtet. Und dadurch, dass der Sänger auch in die Rolle des Erlebenden selbst schlüpfen kann. Es geht um einen Rockstar, der durch die vielen Höhen und vor allem Tiefen dieser Welt geht. Und das alles hat mich schon auch geprägt. Gar nicht so sehr natürlich musikalisch, denn man wird wenig jetzt sowohl von Pink Floyd als auch von Queensryche entdecken auf den Asp-Alben, wenn man nicht ganz genau hinschaut. Denn Erzählstrukturen geben natürlich auch musikalisch ganz gern mal so eine Richtung vor. Und mich hat das immer fasziniert, weil es einfach auch ganz andere Möglichkeiten des Erzählens an sich bietet. Und natürlich gibt es einmal die Quantität allein, über die man sprechen kann, dass man natürlich viel längere Spannungsbögen bauen kann, die beim Hörer was auslösen, als jetzt nur über einen Song oder über vielleicht auch 10 Songs. Das hat mich immer sehr fasziniert und von dieser Faszination abgesehen, aber auch, es ist nur nicht so, dass ich den Hörer unbedingt an eine Grenze bringen möchte, denn gerade in meinem Fall ist das auch so, ich arbeite jetzt so viele Jahre schon daran und man kommt sich dann langsam so ein bisschen vor. Ich habe den Turmzyklus angekündigt, auch absichtlich als das Ende dieser ganz großen Erzählung, der dritte Zyklus dieser Saga, weil ich gemerkt habe, ich möchte am Ende nicht irgendwie das auch nicht erfüllen können. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die mir schreiben, sie haben angefangen, in einem bestimmten Alter Asp zu hören und sich damit zu beschäftigen. Und die möchten natürlich ganz gern dieses Ende auch noch mitbekommen. Und da fühlte ich mich sehr berührt. Denn man kommt sich dann irgendwie auch so ein bisschen vor, also unter Druck gesetzt vor, natürlich auf eine sehr schmeichlerische Weise. Wenn Leute sagen, also ich bin so tief in deiner Geschichte und die begeistert mich so sehr. Wäre schon schön, wenn du die auch noch abliefern könntest. Nicht nur, weil du ein Crowdfunding gemacht hast, das dir die Zeit dafür erkaufen soll, sondern einfach, wir sind ja alle endlich und ich möchte das natürlich auch noch hinkriegen und möchte nicht möchte mir nicht literarisch auch so Vorbilder nehmen, wie jetzt George R. R. Martin oder so, wo man dann sagt, aha, der letzte Band, der kommt also nie. Mhm. Was ich für eine unglaublich frustrierende Art halte, mit seinen Lesern, Hörern und Fans umzugehen, das möchte ich nicht, aber das macht auch was mit einem. Und dieser Druck wächst natürlich, je älter man wird. Und ich habe festgestellt, dass das so ein bisschen jetzt die Kehrseite wird, die aber auch wieder schöne, so einen schönen Antrieb mit sich bringt. Weil ja, Vollendung ist dann am Ende das wird das Schwierigste, glaube ich, was ich je geschrieben habe. Denn zu einem guten, befriedigenden Ende, sowohl für den Erzähler als auch für den Hörer eine Sache zu bringen, die so groß ist, dass ist auch für mich sehr, ja, beeindruckend, respekteinflößend. Ich möchte das hinkriegen. Und es bietet natürlich auch unglaublich viele erzählerische Möglichkeiten. Also noch mal ganz kurz zurück, warum das Ganze so passiert ist. Mit dieser ersten Begeisterung kam natürlich auch bei uns so ein Stein ins Rollen, wo man vielleicht auch entgegen aller Prognosen oder Voraussagen dann irgendwann gemerkt hat, dass es Leute gibt, die so Sachen überhaupt hören wollen. Und das war eine große Überraschung, also für uns und alle, die mit uns gearbeitet haben. Für viele war es eine unangenehme Überraschung, für mich natürlich eine sehr angenehme, dass man Menschen findet, die so wie ich das früher gemacht habe, wirklich mit einem Werk auseinandersetzen wollen, die sich hinsetzen, die auch mal länger als 2 Minuten Spaß und Freude haben irgendwie und Aufmerksamkeit vor allem, um einer Geschichte zu folgen, die mit musikalischen Mitteln unterstützt wird. Und das ist natürlich, glaube ich, gleichzeitig auch so eine schöne Nische für mich und meine Mitstreiter geworden, wo auch nicht jeder sich drin wohlfühlt. Ich fühle mich darin wohl und es gibt natürlich immer mal Momente, wo man sagt, so, dieser Song kann für sich alleine stehen und das versuche ich ja auch zu erreichen, dass man Songs aus diesen Konzepten rausnehmen kann, um nicht immer 2 Stunden Zeit mitbringen zu müssen. Das ist dann einfach auch eine Frage der Ausgewogenheit. Aber grundsätzlich glaube ich, dass bei mir hinter allem der Wunsch steht, dass man Freude und Lust daran erfüllt, sich in eine Geschichte fallen zu lassen. Dass man wirklich auch ein Zuhause findet in der Geschichte, so wie ich das auch empfinde, wenn ich eine schöne Erzählung verfolge, die ich dann nachher auch nicht mehr loslassen möchte, weil ich mich so wohl in ihr fühle. Und das ist, glaube ich, das, was mich antreibt.
Das hast du sehr schön beschrieben. Es ging ja damals alles los mit dem Schwarzen Schmetterling-Zyklus. Damals wurde das so beschrieben, dass das Gothic Novel in Musikform ist. Und wenn du ein Album planst, denkst du dann tatsächlich in diesen Spannungsbögen, also wie so ein Autor mit Anfang, Wendepunkt, Höhepunkt und natürlich auch am Ende diese Auflösung oder wie gehst du daran?
Im Grunde ja. Also im Grunde gibt es auch hierfür einen Plan, der sehr ähnlich ist. Allerdings dadurch, dass es mit Musik verbunden ist, hat man andere Rahmenbedingungen. Die sind allerdings auch teilweise natürlich, die können vorteilhaft sein, die können Probleme mit sich bringen, die man anders lösen muss. Aber im Grunde wird ja vieles aus einer Art Ich-Erzählung heraus berichtet, die auch sehr direkt starten kann. Also man ist immer mitten im Geschehen drin. Vielleicht gibt es auch mal ein Intro, das einen da musikalisch hinführt, aber man muss nicht so viele Vorstellungsmomente etablieren. Was auch daran liegt, was schwer ist oder was ich bisher versucht habe zu vermeiden, sind zu große Figurenkonstellationen. Das heißt, im Grunde sind diese Erzählungen immer sehr stark auf ein erzählerisches Ich konzentriert. Und das mache ich nicht deswegen, weil ich ein Egomane bin, sondern weil es wirklich sehr, sehr schwer ist, solche Geschichten nachvollziehbar zu erzählen, ohne sozusagen in so einen romanhaften erzählerischen Raum zu gehen. Also wenn ich mir anschaue, wie Kollegen, die ich auch teilweise sehr schätze, eben sich in Romanvorlagen bewegen, dann funktioniert das oft sehr gut. Also es gibt ja viele, die sich zum Beispiel mit dem Herrn der Ringe beschäftigen oder ähnlichen Fantasy-Welten. Und was mir dabei aufgefallen ist und was weder wertend und schon gar nicht abwertend sein soll, ist aber, dass das nur deswegen funktioniert, weil alle die Vorlage sehr gut vor Augen haben und weil man dann zum Beispiel natürlich auch sehr, sehr kraftvoll davon singen kann, wie Armeen aufeinandertreffen, was dann da passiert. Aber das ist nicht die Art von Erzählung, die ich bisher haben wollte, weil es sowas Beschreibendes hat. Also das ist auch schön, das ist auch eine schöne Art, aber das ist sozusagen immer sowohl für den Erzähler, also den Sänger oder die Band, als aber auch für denjenigen, der die Musik hört, dann natürlich immer etwas Beobachtendes. Und Was ich erreichen möchte, ist, dass der Hörer selbst eine Rolle spielt. Dass er durch diesen Ich-Erzähler selbst im Grunde zur Hauptperson wird. Und als der Schmetterlingszyklus, der hatte den großen Vorteil, dass man nie erfährt, wie real ist das. Und Realität, das ist natürlich für jeden von uns ohnehin ein Kernthema. Was ist für uns real? Wie nehmen wir Realität wahr? Dadurch lässt das aber auch durch diese Membran ganz gut Dinge durch, die auch ins Unbewusstere gehen, die es erlebbar machen, wo man sich gut wiederfinden kann mit seiner eigenen emotionalen Welt, sei es zum Guten oder auch zum Schlechten. Denn wie wir wissen, kann natürlich Musik auch unglaublich viel emotional auslösen. Zumindest bei mir ist das so. Also wenn ich den ich nenne es mal richtigen Song im richtigen Moment höre, dann bin ich auch froh, wenn ich alleine bin. Wenn niemand da ist und mich zum Beispiel weinen sieht, weil der Song mich stark mitnimmt oder ähnliches. Und ich stelle es mir immer so vor, dass eigentlich der Mensch, der sich drauf einlässt und hört, Teil dieses Kunstwerkes wird, wenn ich das mal so großspurig sagen darf, und das eigentlich ohne ihn auch gar nicht funktioniert. Und das bedeutet auch, wenn ich Konzepte mache, dann versuche ich auch dafür viele Türen offen zu lassen, dass sie nicht zu beschreibend werden, sondern immer in dieser erlebbaren Ebene verhaftet bleiben, und den Hörer nicht aus den Augen lassen. Das ist so eins meiner, ja, das steht immer über allem. Verliere den Hörer nicht aus den Augen. Das ist auch wichtig, wenn ich merke, Dinge werden natürlich auch begreifbar, wenn sie persönlich sind. Wenn ich das fühle, was ich da mache, dann habe ich oft das Glück, dass es auch für den Hörer erlebbar ist. Aber es darf nie, mein Ego darf nie übergestülpt werden über das, was da passiert. Sonst wird es nachher nicht, sonst kriege ich das nicht zum Funktionieren am Ende.
Das ist, hast jetzt so ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Mal gucken, ob ich die noch alle zusammenbekomme. Vielleicht konzentrieren wir uns auf dieses Emotionale, was du so angesprochen hast. Das ist natürlich das Schönste, was passieren kann, wenn Musik einen emotional abholt. Also weil ich glaube sozusagen, die Funktion von Musik ist ja auch, unsere Gefühle vielleicht auch rauszulassen oder die Realität, mit der wir konfrontiert sind, so ein Stück weit verarbeiten zu können.
Das stimmt natürlich, das stimmt auch in jedem Fall und zwar bei jeder Art Musik. Also ob das nun bei einer Faschingsveranstaltung ist oder bei einem Konzeptalbum, wenn man das genießt, haben natürlich Emotionen immer was damit zu tun und dieses Loslassen und vielleicht auch Gefühle, die man sonst nicht rauslassen kann, zu kanalisieren. Das ist sehr, sehr wahr. Das bringt natürlich auch mit sich, wenn sich die Leute so damit beschäftigen. Dann hat man Fans, die dann sozusagen auch was hinter sich haben. Also das ist natürlich im Schlagerbereich, das hören die Leute auch nur, um emotional mitgenommen zu werden. Ne? Was einen am Ende emotional mitnimmt, ist natürlich sehr unterschiedlich. Und das macht auch was mit dem, was wir dann erlebt haben über die Jahre, wie stark sich die Leute binden und teilweise auch auf eine Art, die mich absolut überrascht. Denn manchmal sogar beunruhigt. Manche Leute sind dann sehr, sehr tief drin in dieser Welt und verlieren auch so ein klitzeklein bisschen den Bezug zu dem, es ist nur eine Erzählung. Es ist auch Es ist auch nie so, dass wenn man jetzt so ein Schmetterlingsalbum rauszieht, dass man danach wissen würde, wie der Mensch hinter Asp tickt. Das ist nicht so, sonst wäre es ja keine Erzählung, sondern mein ziemlich merkwürdiges Leben. Und ich glaube, wenn wir über das reden, was emotional im Schmetterlingszyklus so einen Überbau gegeben hat, ist eigentlich dieses, was ist der schwarze Schmetterling? Und wie viel von mir, beziehungsweise wie viel von dir als Hörer steckt darin? Und dadurch ließ sich eine Geschichte erzählen, die sehr viele verschiedenen Ebenen zugelassen hat. Dass mit dieser etwas mysteriösen und auch bedrohlichen Gestalt, die aber gleichzeitig eine unglaubliche Faszination auf das erzählerische Ich ausübt, bis hin zu etwas, das eine romantische, fast auch sexuelle Beziehung sein könnte. Und das, es tut mir auch leid, dass ich das nicht endgültig aufgeklärt habe, was dann dahinter steckt. Vielleicht kommt das ja dann im Turm. Aber wenn wir diese Breite der Emotionen dann aufschreiben würden, was da alles möglich ist, also von sexueller Spannung über Romantik bis aber auch natürlich durch dieses bedrohliche, ausgelöste Furcht. Ich glaube, dass das relativ viel ist. Und vielleicht konnten sich dann eben auch viele Hörer wiederfinden, zumindest in Teilen. Vielleicht nicht alle mit allem, aber das gab mir natürlich auch die Möglichkeiten, immer so viele Bedeutungsebenen mit einzubauen. Und ich glaube auch, dass als der Schmetterlingszyklus dann erstmal beendet war und ich den Weg in den zweiten Zyklus genommen habe, da fehlten, einfach weil die Erzählung das gar nicht wollte und auch nicht hergegeben hat, Elemente, die durch andere ausgetauscht wurden. Und was sehr viel weniger wurde, war dieser romantische Aspekt, den viele Leute da gesehen haben. Denn im Grunde ist der zweite Zyklus, der Fremderzyklus, der beschäftigt sich viel mehr mit Themen wie Einsamkeit. Man ist alleine, man ist in einer eisigen Wirklichkeit, in der man sich zurechtfinden muss. Und das Romantische ging zurück. Und das hat vielen Leuten dann auch gefehlt. Also man muss sich auch mit solchen Dingen auseinandersetzen, wenn man eine Geschichte erzählt, dass man das Risiko eingeht, Hörer zu verlieren, weil man seine Geschichte weitererzählt. Mhm. Wäre ich jetzt jemand, der episodisch immer wieder die gleichen Geschichten erzählt, so eine Art man geht jede Woche freitags an den Kiosk, holt sich die neue Ausgabe von Geisterjäger John Sinclair oder so, weiß man genau, was man bekommt. Das ist jetzt, auch das soll wieder kein bisschen abwertend sein, aber man weiß eben, was einen erwartet, und weil man sich darin wohlfühlt, möchte man das wieder und wieder und wieder erleben. Und das ist aber, wenn man weiterschreibt an so einem großen Erzählwerk, nenne ich es mal, kann man das nicht machen. Denn diese Wiederholung funktioniert nicht. Dann kommt die Geschichte nicht zu einem Ende. Da ich aber nicht vor 30 Jahren so viele Mittel hatte und das auch nicht so planen konnte, konnte ich natürlich all diese Alben nicht auf einmal schreiben und dann sagen, vielleicht kann ich hier noch ein Kapitelchen anpassen oder ich veröffentliche alles auf einmal, damit das für die Hörer auch leichter wird. Sondern sie müssen eigentlich immer warten, wie geht es weiter, in welche Richtung geht das alles. Und nicht alle wollen die Richtung mitgehen, die meisten glücklicherweise aber schon.
Das ist ja wie so das Leben eigentlich, oder? Also wir wissen ja häufig auch nicht wie es weitergeht. Und ich glaube, wir verbringen in unserem Leben auch viel Zeit mit Warten, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, eigentlich ja, außer man schreibt Konzeptalben, dann hat man nie Zeit zum Warten. Aber diese Reise, die auch auf diesen Alben eine Rolle spielt, die ist natürlich nur deswegen interessant, weil sie auch mal Haken schlägt, weil sie auch nicht so linear ist. Wenn wir jetzt einen Roman hätten, wo so eine ganz klare Queste erzählt wird. Das ist die Aufgabe, bringe den Ring nach Mordor. Dann weißt du, das ist der Plan. Wahrscheinlich wird es irgendwann funktionieren, sonst wäre der ganze Roman Quatsch. Und jetzt schauen wir mal, was auf dem Weg geschieht. Und das ist eine lineare Erzählung, die es bei mir so nicht gibt. Und das ist natürlich auch dieses was du gerade so schön gesagt hast, das hat Ähnlichkeiten auch zu unserem Leben. Das ist die meisten Leben verlaufen nämlich überhaupt nicht linear, sondern wir haben alle unglaubliche Rückschläge zu verkraften. Wir nehmen Abzweigungen, die uns in Sackgassen führen. Wir gehen Umwege. Das ist Leben. Und so möchte ich auch schreiben.
Mhm. Da passt die nächste Frage ganz gut auch mit dazu. Auch du hattest vor uns gesagt, dass sozusagen du am Ende von dem Schmetterlingszyklus sozusagen da nicht alles aufgelöst hast. Und gab es sozusagen Momente, bei dem so ein Zyklus eine ganz andere Richtung angenommen hat, als du ihn ursprünglich geplant hast?
Das nun bisher tatsächlich nicht. Mhm. Das liegt daran, wie ich wie ich arbeite. Unterwegs, unterwegs, wenn ich schreibe, dann können genau diese Dinge auch passieren, die wir gerade über das Leben gesagt haben. Auch bei mir gibt es dann Sackgassen, auch beim Erzählen gibt es dann Umwege, aber das Ziel, das muss klar sein. Und das Ziel, das muss manifestiert sein, wenn man das erste Album beginnt zu schreiben, das zumindest was den Zyklus erzählt. Ansonsten verliert man sich komplett im Einerlei. Und deswegen, ich weiß, wo ich am Ende landen möchte. Und unterwegs gebe ich mir auch Freiheiten, denn Inspiration ist ja nichts, das man immer nur begrenzen möchte durch seine Pläne, sondern auch absichtlich und gezielt Freiheiten lässt, um dann nachher gute Ideen zu haben. Aber es muss einen Rahmen geben. Also ansonsten wäre es kein Konzeptalbum, sondern ein konzeptloses, langes Album. Aber da ich kenne das auch. Auch wenn wir wieder zurückgehen zu so Reihenautoren, wie es sie gerade im fantastischen Bereich unglaublich viele gibt. Ich fürchte, dass viele Autoren das Problem haben. Sie haben mal angefangen irgendwann. Und dann geht ihnen irgendwann die Puste aus, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das zu einem Ende bringen können. Und dass das in irgendeiner Form gleichzeitig einigermaßen logisch ist. Und auch befriedigend. Was für mich gut ist, ist, die Logik spielt eine untergeordnete Rolle. Auch deswegen, weil ich Geschichten schreibe, die über Emotionen funktionieren und nicht über eine lineare Erzählung, die dann so und so viel Logik braucht. Das heißt nicht, dass ich nicht darauf achte, dass Dinge sich zum Beispiel ausschließen, wenn man sie schreibt. Auch ich brauche sowas, das muss man sich vorstellen. Du kennst bestimmt diese Thriller und Krimis, wo irgendein Serienmörder gefasst werden muss. Und dann diese großen Tafeln, wo man dann Verbindungsschnüre ziehen muss. Und so eine Art Übersicht muss ich mir immer auch selbst schaffen. um nachher meinen Geschichten zumindest nicht immer zu widersprechen. Das wäre mir sehr unangenehm, das möchte ich auch nicht. Auf der anderen Seite ist auch diesen Überblick nur innerlich vor meinem geistigen Auge zu behalten, das ist völlig unmöglich.
Das ist spannend. Du hattest ja jetzt auch gerade gesagt, dass es eben manche Romanautoren gibt, die dann eben nur schwer zu einem Ende kommen können. Das soll jetzt nicht irgendwie Kritik sein oder sowas. Aber der Schwarze Schmetterlingszyklus sollte ja ursprünglich eher enden. War das so? Und hat dann doch sozusagen 5 Teile bekommen?
Ja, das ist auch was, das vielen Autoren passiert, dass man sagt, so, ich schreibe jetzt das Abschlussalbum. Und dann hat man so viele lose Enden noch, dass es einfach umfangreicher wird. Und wir haben das damals dadurch gelöst, dass es dann eben der 5. Teil war dann Requiembrio. Und das musste dann ein Doppelalbum werden. Zum Verdruss unserer Plattenfirma, zum Verdruss unserer Arbeitspläne. Denn die Quantität, die nötig ist, um das befriedigend zu machen, die ist natürlich für den, der das nachher hört, eine schöne Sache. Für die, die das in der gleichen Zeit zu erledigen haben, wenn man sich einen Veröffentlichungstermin 2 Jahre vorher ausgesucht hat, da sind dann alle Beteiligten gern mal ein bisschen gestresst. Allen voraus, also ein bestimmter Schreiberling, der dann versucht, das Ganze irgendwie auch in der gleichen Zeit herzustellen wie ein einzelnes Album.
Aber wir haben jetzt schon ganz viel über den Schwarzen Schmetterlingszyklus gesprochen. Es gibt aber ja noch auch nachfolgende Zyklen. Den Fremderzyklus hast du schon angesprochen. Dazwischen dann, der Fremderzyklus ist ja über 10 Jahre entstanden. Dazwischen gab es ja noch die Verfallen folgen, die genau, und dann nach der Fremder kam ja dann wieder das Einzelwerk Horrors. Und jetzt schreibst du schon am nächsten Zyklus, am Turmzyklus.
Nein, das tue ich nicht. ich gebe das offen zu. Ich schreibe nicht daran, sondern ich bereite das vor. Ich habe festgestellt, dass ich aufgrund der Dinge, die ich vorhin erzählt habe, anders vorgehen muss. Ich merke nun wirklich, ich bringe all das zu Ende. Und ich habe Monate versucht, mir auszudenken, wie ich das auf eine Weise erarbeite, die ich bisher nicht gebraucht habe oder nicht in diesem Maße gebraucht habe. Das liegt daran, wenn man das alles zu einem befriedigenden Ende bringen möchte, dann braucht es, wie gesagt, diesen Plan. Wo will ich hin? Was muss passieren? Aber ich habe festgestellt, dass dazu noch was anderes gehört, weil es das Ende wird. Von allem. Und danach sind diese Geschichten, die damit zusammenhängen, erzählt. Das soll passieren. Und diese Planung, die verlangt eine viel konkretere Festlegung auf das, was passieren soll. Also dieser Plan mit den vielen Verbindungen, mit den vielen Bildern und sich nicht widersprechen, das ist sehr viel komplizierter, als es das bisher war. Und das heißt, bis ich zum konkreten Ausarbeiten und vielleicht dann irgendwann auch mal zum Songwriting komme, das wird noch eine ganze Weile dauern, weil erstmal dieser Plan stehen muss. Und weil ich auch diesmal befürchte, dass ich das, was ich bei dem Schmetterlingszyklus gerade gesagt habe, dass man hat so einen Plan für ein Konzeptalbum und dann ist da noch relativ viel Freiheit für Inspiration da. Das könnte ich jetzt auch so machen. Aber dann wüsste ich nicht, wären das 3 Alben oder 7. Und da ich jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter bin, habe ich gesagt, 7 Alben, rechnen wir mal so alle 1,5 Jahre, 2 Jahre mit einem Album, das geht nicht. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte das nicht so auswalzen und ein bisschen beschränken in dem, was da passiert. Und diese Vorplanung, die muss diesmal so konkret sein. Und ich bin im Moment überzeugt davon, dass im Grunde die 3 Alben grundsätzlich geschrieben sein müssen und wir sie dann produzieren. Und das haben wir so noch nie gemacht. Und das bedeutet aber, ich muss Lücken finden, in denen ich mich vertiefen kann. Und diese Durststrecke, die dann entstehen würde, bis wir überhaupt ein neues Album hätten, die wäre unfassbar lang. Hm. Deswegen habe ich versucht, aus dieser Not etwas Gutes zu machen und habe gesagt, ich werde jetzt parallel an 2 Projekten arbeiten. Zum einen, ich werde den Turmzyklus weiter vorbereiten, weiter ausarbeiten und werde aber parallel einen 2. Teil von Horrors schreiben. Das geht deswegen, weil das auch ein Konzept ist. Es ist im Grunde auch ein Konzeptalbum, das aber eher keine große Erzählung ist, sondern Kurzgeschichten. Jeder Song erzählt eine Geschichte und das passt eigentlich ganz gut und das lässt sich einigermaßen gut bewerkstelligen, dass man sich nicht gegenseitig auslöscht. Also wenn ich jetzt 2 verschiedene Konzeptalben schreiben würde, dann damit würde ich vermutlich gar nicht klarkommen, weil die sozusagen der gleiche Muskel bedient wird, die ganze Zeit. Aber so, dass ich auf der einen Seite Kurzgeschichten habe und auf der anderen Seite die lange Erzählung, kann ich ganz gut parallel arbeiten, den Turmzyklus ausgestalten und parallel aber Songs wir auch schreiben, denn von merkwürdiger Weise ist es ja so, Alben werden doch verlangt. Also glücklicherweise ist die Nachfrage nach neuer Musik immer noch da. Es ist zwar klar, niemand möchte sie kaufen oder sowas Verrücktes damit machen, aber wenn du eine ernstzunehmende Band bist, dann musst du ab und zu ein neues Album veröffentlichen. Und das freut mich natürlich. Und deswegen möchte ich dem auch gern nachkommen. Und deswegen wird es also vermutlich in nicht allzu ferner Zukunft dann ein Horrors-Album geben mit 9 Grusel-Kurzgeschichten. Und ich arbeite aber im Hintergrund dann am Turmzyklus schon. Wie gesagt, nicht im konkreten Songwriting, das wird alles noch auf sich warten lassen, aber in der Planung, in der Zusammenfassung muss es viel konkreter werden, als sowohl Fremder und auch der Schmetterlingszyklus.
Das ist wirklich Wahnsinn, also ich sozusagen diese konzeptionelle Vorarbeit sozusagen, bevor es überhaupt losgehen kann, wie groß die gerade ist, ne? Also sozusagen, das habe ich jetzt gerade so in meinem Kopf gedacht, ne? Weil sozusagen ja alles erstmal zu Ende gedacht werden muss.
Das ist total schrecklich. Also wenn ich das so beschrieben habe, gerade mit dieser Wand, das ist natürlich auch erschreckend, wie viel man vergessen hat. Denn man bleibt ja nicht stehen sondern ich habe in den letzten 25 Jahren immer an irgendwas gearbeitet. Außer vielleicht in den letzten 2 Jahren, als alles kompliziert wurde plötzlich. Aber ansonsten bin ich immer an irgendwas dran und ich merke sehr stark, wie gut es mir auch tut, wenn sich zum Beispiel sowas ergibt, wie wir hatten letztes Jahr diese 25 Jahre Asp-Tour und ich war gezwungen, mich mit all diesen alten Alben auch mal zu beschäftigen und mal wieder reinzuhören, selbst rauszufinden, was ist davon vielleicht für das Jubiläum geeignet. Wir hatten dieses Album Returning to Haunted Places. Und Returning to Haunted Places hieß auch, ich musste mich an all diese Orte wieder begeben. Und das hat mir total geholfen, auch zu sehen, wie unglaublich viel ich nicht auf dem Schirm habe. Weil das klingt alles so total genial in der Ausführung und das wird aber überlagert, sobald man an was Neuem arbeitet. Und ich muss mir viele Dinge einfach auch wieder selbst vor Augen führen und sagen, stimmt, da wollte ich hin. Das war der Plan. Hier ist ja noch eine Geschichte liegen geblieben. Das sollte ich besser auch noch auflösen. Und das ist, ich möchte das auch nur so ein bisschen entzaubern, denn ich brauche da vor allem eins, ich brauche unglaublich klare Strukturen und viel Disziplin, um da überhaupt noch durchzublicken und das weiterzuarbeiten. Und Disziplin ist ja eine schöne Sache, die habe ich auch gern, sonst würde ich überhaupt nichts hinkriegen. Und Struktur ist auch total toll. Aber dafür braucht es eine Motivation, die man jeden Tag irgendwo herzaubern muss und gleichzeitig noch ein anderes Album schreiben. Also das ist, wir werden sehen, ob das alles so aufgeht. Aber das war dann auch für mich der Zeitpunkt zu sagen, ich werde das nicht schaffen, wenn wir weiterhin so viele Konzerte spielen. Das führte zu dieser Pause. Pause ist jetzt auch schon so, dass viele Leute sagen, ja, das ist ja gerade mal ein Jahr oder nicht ganz ein Jahr, in dem ihr keine Konzerte spielt. Andere Leute gehen sowieso nur alle 2 Jahre auf Tour. Oder wenn es die großen Bands sind, alle 4. Ne? Aber für uns ist das natürlich ein total ungewöhnliches Tourleben, Konzertleben, weil wir diese Nähe zu den Fans auch brauchen. Denn all diese Planungen, die ich zu Hause in meiner Schreibkeminate da irgendwie alleine mache, die sind teilweise auch genau in dieser Motivation, von der ich gerade gesprochen habe, wirklich schwer aufrechtzuerhalten. Weil das ist erstmal ein einsamer, null belohnender Job, der natürlich empfinde ich viel Freude, wenn mir irgendwas gelungen ist, wenn ich das Gefühl habe, hey, heute habe ich wirklich Meter gemacht in meiner Arbeit, ich hatte tolle Ideen für eine Melodie oder so. Das ist alles super erfüllend und dafür mache ich das alles auch. Aber es gibt so grundsätzlich nicht mehr das, dass die ganze Welt bei dir ist, mit dir kommuniziert und sagt, hey, wir finden geil, was du machst. Bitte tu das, wir warten hier. Und es braucht diesen Kontakt mit dem Publikum, um auch diese Motivation aufrechtzuerhalten. Weil wenn wir 5, 6 Monate nicht vor Publikum gespielt haben, dann gibt es Tage, da sitze ich da und sage, für wen oder was mache ich das? Nur um irgendwie meinen künstlerischen Ausdruck zu befriedigen. Das ist wirklich schwer manchmal. Und es ist trotzdem der tollste Job der Welt. Aber jeder von uns braucht Feedback. Jeder von uns braucht ab und zu das Gefühl, ey, das wird gebraucht, was du machst. Das ist gewollt. Und das geht mir natürlich ganz genauso. Und deswegen ist es gut, wenn wir dann auch auf die Bühnen zurückkommen. Aber es brauchte auch diese Pause, um überhaupt wieder kreativ arbeiten zu können. Denn die Organisation von Konzerten in diesen Zeiten, das frisst mittlerweile, würde ich mal sagen, locker 5, 6 Mal so viel Zeit wie noch vor 10 Jahren.
Okay, wow. Aber lass uns mal kurz zurückkommen. Du hast, oder beziehungsweise nicht zurückkommen, das passt gut dazu. Sozusagen, wir sind ja soziale Wesen. Die Fans sind was ganz Zentrales ja auch für Musik. Und du hattest
unbedingt. Das vor allem, weil sie auch die, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich da kurz noch mal reingrätschen darf, weil ich sie ja brauche, weil ohne die Fans das Kunstwerk nicht fertig ist.
Und du hattest am Anfang das schon gesagt, dass eben der Turmzyklus über ein Crowdfunding finanziert ist. Und da würde ich noch mal gerne kurz abbiegen wollen. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, und hier versuchen wir das mal über ein Crowdfunding zu finanzieren?
Also ich muss erst ein großes Missverständnis ausräumen. Das gibt mir auch die Gelegenheit dazu. Was wir nicht gemacht haben, ist sozusagen die Kosten für das Album oder für die Produktion einzusammeln. Sondern damals wurde mir klar, dass so, wie sich die Welt für Musikschaffende verändert, dass ich gezwungen sein werde, den ganzen Tag nur für, sag ich mal, Nebenerwerb würde opfern müssen. Das heißt, das, was alle Bands mittlerweile machen müssen, ist, wo immer sich eine Gage bekommen lässt, müssen wir spielen. Wo immer man einen Merchstand aufbauen kann, um noch ein T-Shirt zu verkaufen, das dann wieder so ein Album mitfinanziert. All das musst du in einer Professionalität und mit Dauerfokus beackern. Das ist auch ein Riesenthema. Ich bin gar nicht sicher, ob wir das so in Gänze aufmachen können. Aber ich habe auch festgestellt, dass natürlich die Art, Menschen überhaupt zu informieren, dass du ein neues Album hast, eine neue Tour hast, das ist so unglaublich schwierig geworden, dass auch das ein Zeitfresser ist, der einfach dieses Fenster kleiner schiebt, in dem ich überhaupt kreativ arbeiten darf. Und ich hatte vor, damals mir finanzieren zu lassen, nichts anderes als die andere wichtigste Ressource dieses Lebens, nämlich Zeit. Und kleiner Spoiler, das ist gründlich in die Hose gegangen. Einfach dadurch, dass ich diese Veränderung in einer Geschwindigkeit zugespitzt habe, die ich bei allem, wie ich auch denke, dass ich in den letzten Jahren voraussehen konnte, was auf uns zukommt, was vieles mit sich gebracht hat, dass wir unser Label verlassen haben oder uns getrennt haben, um hier besser, schneller, auch effizienter zu arbeiten, dass wir uns nicht mehr ablenken lassen in vielen von vielem, was in der Musikbranche so hip und angesagt ist. Und das konnte ich alles sehen, wohin da die Reise gehen wird, aber wie schnell, da habe ich mich komplett geirrt. Und ich habe versucht, Zeit zu gewinnen, wo ich einfach sagen kann, ich kann diese Mittel benutzen und muss nicht in diesem Hamsterrad stecken. Denn tatsächlich, auch das ist so ein Thema, das mich mittlerweile sehr stark beschäftigt, ist diese ständige Aufforderung zu noch mehr Konsum. Da wir natürlich sehen müssen, wie wir gleichzeitig unsere Mieten bezahlen und aber auch irgendwie Alben produzieren. Und Alben werden nicht günstiger. Also wenn du in der Rockmusik sagst, ey, ist ja alles viel günstiger, weil die Technik hat sich ja so viel verbessert, das ist sehr, sehr gering. Aber die Kosten sind unglaublich explodiert für alles. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so, dass ich diese ständige Aufforderung, wir haben neue T-Shirts, ihr müsst die kaufen, hier ist das, kommt zu unseren Konzerten unbedingt, kauft euch am besten ein Jahr vorher Tickets und so. Allein diese ständige Aufforderung, die ist so anstrengend und braucht so viel Zeit, dass das nicht mehr funktionieren wird. Und wir haben dann damals versucht, und es war während der Pandemie, weil wir auch gesehen haben, okay, jetzt funktioniert nichts von all dem mehr. Natürlich haben die Leute auch ab und zu mal noch ein Shirt gekauft oder so, das ist es nicht. Aber ohne live zu spielen, haben wir sehr schnell gemerkt, wie uns die Fälle davon schwimmen. Und daher haben wir das mit unseren wirklich großartigen Fans versucht abzufedern. Und natürlich, das Ganze war es nicht so, dass das jetzt vergebens war oder dass das Geld alles verpulvert ist. So ist es nicht. Es gäbe ohne dieses Crowdfunding, gäbe es die Band heute nicht mehr. Das heißt, wir haben auch nur dadurch diese ganze Zeit durchgestanden, weil uns in einer Weise die Ressourcen weggeflogen sind, die man gar nicht beschreiben kann. Und deswegen am Ende hat es natürlich trotzdem funktioniert, weil diese Zeit weitermachen zu dürfen, die habe ich durch diese Fanaktion bekommen. Und natürlich, es ist ja Ehrensache, natürlich werde ich mir die Zeit nehmen und diese Alben auch schreiben. Aber die wunderschöne Vorstellung, die ich ursprünglich hatte, dass ich einfach sage, okay, ich habe wirklich viele Jobs in dieser Band. Ich gebe einfach ein paar davon ab und finde Personal, das ich anstelle von diesen Mitteln, die mir zur Verfügung sind. Das wird so nicht passieren. Wir können froh sein, dass es noch existiert und dass wir noch da sind. Und dafür bin ich auch wirklich wahnsinnig dankbar. Und dann muss ich eben, wie in guten alten Zeiten, einfach schauen, wie ich das trotzdem hinbekomme.
Vielen Dank für den tiefen und ehrlichen Einblick dazu. Also ich finde es aber trotzdem sehr bewegend, weil ja, also dass dieses Crowdfunding funktioniert hat, weil ich höre auch immer wieder von Crowdfundings, die nicht funktionieren. Und sozusagen, das ist ja auch nochmal eine Motivation, wenn man eben von seinen Fans so unterstützt wird, in dieser Art und Weise. Weil ich glaube, für viele oder viele Menschen hören Musik, aber nur wenige steigen dahinter, was es eigentlich bedeutet, Musik zu machen. Dass es eben nicht nur dieser eine Moment ist, wenn jemand auf der Bühne steht oder wenn ein T-Shirt verkauft wird.
Es ist natürlich so, dass mittlerweile vielleicht auch ein bisschen ungewollt sind diese ganzen künstlichen Vorhänge entfernt. Also es gibt ja immer mehr Bands, die ehrlich damit umgehen müssen, wie die Situation da ist. Und am Anfang waren viele, viele, viele Leute überrascht, dass sozusagen auch große Bands mittlerweile schon wirklich in Gefahr sind, wie geht's weiter? Und wie geht's weiter ist ja für nicht nur für Musiker, sondern für uns alle auch immer eine Perspektive, die nicht nur sozusagen bis zum nächsten Album und zur nächsten Veröffentlichung reicht, sondern wo werden wir alle sein, wenn dieses, ich nenne es mal Business, sich so weiterentwickelt und wir dann einfach spüren, wir werden vermutlich mit 70 alle in Altersarmut stecken, weil alles, was wir mühsam erarbeitet haben, unser Backkatalog, also alles, was wir veröffentlichen haben, wird nichts mehr wert sein. Das sind die Realitäten, mit denen man sich heutzutage auch beschäftigen muss, wenn man nicht Guns N' Roses ist oder so. Und ich glaube, dass das auch das Entscheidende ist, diese Ehrlichkeit, die hat sich jetzt durchgesetzt, also viele Leute wissen das, die verstehen auch mittlerweile ganz gut, dass als Unterstützung nicht reicht, irgendeinen Streaming-Dienst zu abonnieren. Davon wird niemand was haben, außer die Streaming-Plattform. Aber gleichzeitig, dadurch, dass dieser Vorhang gefallen ist, muss natürlich auch jede einzelne Band um Dinge bitten. Und wenn ich Musikfan bin, dann merke ich natürlich auch, dass ich hier wirklich aktiv unterstütze und dass das auch viel werden kann. Und das verstehe ich vollkommen. Denn also manche haben es leicht, die haben nur zwei Lieblingsbands. Ich zum Beispiel, ich habe 40, 50 Künstler, die ich wirklich liebe und gerne unterstützen möchte, aber man überlege sich das, wie sich das auswirkt. Und wir sind mittlerweile am Punkt angekommen, wo wir sagen, hey, das ist schön, dass es unsere Fans gibt. Aber warum sollen eigentlich die dafür verantwortlich sein, uns auf gut Deutsch durchzufüttern, nur damit, dass andere Menschen mit unserer Musik reich werden? Also dass die Plattformen mörderische Gewinne einfahren und trotzdem kriegt auch unser Hörer immer irgendwie das Gefühl, es ist nie genug, ich muss unterstützen, aber es wird doch wahnsinnig viel Geld, Umsatz gemacht mit Musik. Und das stimmt. Die Künstler bekommen nur immer weniger davon ab. Und das ist das Problem, das wir heute haben. Und deswegen müssen wir alle bitten und deswegen muss es auch diese Ehrlichkeit geben. Mhm. Und was man daraus macht und ob das alles so bleiben kann, das werden wir dann sehen.
Ja, das werden wir sehen, was wir sozusagen recht kurzfristig sehen werden können, dich auf der Bühne. Denn im September ist es soweit, da gehst du dann auf Mehr denn je Tour.
Das stimmt. Und ich freue mich unglaublich darauf, denn das wird dieser Augenblick sein, wo dieser Kontakt wieder da ist und auch diese Erfüllung und die Motivation, das wird sehr schön sein. Und wie ich vorhin auch gesagt habe, für vielleicht viele mag da 10, 11 Monate mag das keine lange Zeit sein, aber für mich ist es das und ich freue mich unglaublich auf die Tour und deswegen heißt sie auch Mehr denn je. Denn das soll keine Pause sein, die andeutet, wir wollen nicht mehr, wir wollen es mehr als je zuvor.
Und ich würde gerne kurz über das Konzept deiner Live-Shows sprechen, weil ich finde, es ist sozusagen kein klassisches Rockkonzert, wenn wir es jetzt mal so labeln wollen, sondern es ist, wie so ein Theaterstück mit musikalischem Kern. Und
es ist schön, dass du das so empfindest. Ich würde ausnahmsweise mal eine Gegenfrage stellen. Mhm. Warum empfindest du das so, beziehungsweise was, dass wir da auf der Bühne machen, lässt diesen Eindruck für dich entstehen?
Die Verbundenheit der einzelnen Stücke.
Okay, das ist sehr schön, dass das dann so aufgeht, denn da wären wir bei einem Thema, das ich glaube, ich betreibe wie kaum jemand, den ich kenne. Wenn ich mit Kollegen spreche, die verstehen nicht, was ich damit meine, wenn ich sage, ich brauche Wochen, Monate, bis meine Konzert-Setlist steht. Mhm. Und das ist unglaublich. Ich gehe damit auch allen total auf die Nerven. Das ist auch, meine Mitmusiker auf der Bühne, die haben natürlich auch ganz viele andere Projekte, denen sie involviert sind, ne, und haben auch eigene Leben. Und die wollen eigentlich am liebsten, wenn wir von der Tour zurückkommen, sagen, hey, worauf darf ich mich denn vorbereiten für die nächste? Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Das muss ich mir überlegen. Das kann sehr lange dauern und dann wird natürlich die Vorbereitungsphase oft ein bisschen knapper, weil ich mir das tatsächlich sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen zu sehr verkopfe. Aber wenn man Stücke hat, die man aus so Konzepten rausnimmt, ist man sehr stark darauf angewiesen, dass nachher trotzdem das Konzert an sich wieder als Ganzes funktioniert. Dass auch da wieder eine Dramaturgie hergestellt wird, die einen ähnlichen Energiebogen schafft. Und das ist schwierig. Das ist wirklich nicht leicht. Und man natürlich auch noch schauen muss, dass manchmal passt ein Stück von der musikalischen Energie dann sehr gut, erzählt aber was vollkommen Falsches. Und das ist schwierig. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen nicht zu vernachlässigenden Faktor. Am liebsten würden die Fans sozusagen immer nur ihre Lieblingshits hören. Das verstehe ich. Wenn sie sich jetzt noch einigen könnten, was die größten Hits sind, dann wäre mir schon mal geholfen. Und wir sind uns natürlich über 2, 3 Stücke relativ im Klaren, dass die gerne stattfinden sollen. Irgendwie, weil sie so eine Art Klassiker-Status erreicht haben. Aber wenn viele Leute, ich fange anders an. Wenn wir ein Konzert gespielt haben, sind viele Fans dann total zufrieden, aber ich habe noch nie gehört, dass eine Tour stattgefunden hat und jemand gesagt hat, ich bin hundertprozentig zufrieden. Jeder Fan sagt nachher, ich hätte nur noch dieses eine Stück gerne gehabt. Und ich versuche das mittlerweile einfach als Kompliment zu nehmen, dass wir sehr viele gute Stücke haben und irgendwas fehlt irgendjemandem immer. Aber ich mache es mir sehr, sehr schwer. Und trotzdem ist das wichtig. Ich glaube, dass sich das lohnt, weil wir machen auf der Bühne eigentlich nichts Besonderes. Natürlich, wenn wir Festivals spielen, dann gibt es auch mal ein bisschen Feuereffekte oder so. Aber wenn wir ein Clubkonzert spielen, wird kein dunkler Turm aufgebaut. Es sind nicht irgendwie 10 musikalische Gäste, die dann musical-mäßig die verteilten Rollen singen. Wir sind sogar eine Band. Wir haben nicht mal wie andere Kollegen irgendwie für jede Konzertreise so ein neues Klamotten Motto. Nichts von all dem. Wir sind eigentlich nur Leute, die Musik machen. Und wenn du das so gestaltest, dann muss es ja am Ende die Musik sein. Mhm. Es muss ja der Konzertabend sein, der das dann hergibt.
Absolut. Das ist schön, dass du das so sagst, weil ich mache mir darüber tatsächlich auch immer mal Gedanken, weil viele Musiker, Musikerinnen, die bringen immer mehr mit, da ist immer mehr auf der Bühne, mehr Licht, irgendwelche Videotafeln, mehr Feuer, sonst irgendwas. Aber im Grunde genommen geht es ja um die Musik und nicht, dass ich noch...
Ach, wie schön wäre das?
Ja, für mich, ne? Also nicht, dass... Ja. Genau, aber das ist sehr schön, dass du das so zum Ausdruck gebracht hast.
Wir merken aber schon auch, dass das sozusagen der Druck sehr viel höher ist, den Leuten eine körperliche Erfahrung zu bieten. Dass alles, was mit einem Spektakel zu tun hat, mittlerweile sehr viel gefragter ist, als irgendwie nur eine Band, die spielt. Weil die Leute das Gefühl haben, vielleicht auch zu Recht, ich gehe auf ein Konzert, gebe so und so viel Geld für dieses Ticket aus. Ich will hier auch wirklich was Großes erleben. Und für viele ist das Große, das man erleben kann, vielleicht auch dann so ein bisschen im Bereich Special Effects. Und ich hoffe, dass wir das noch so lange es irgend geht über die hauptsächlich musikalische Komponente zu bieten. Aber klar, nicht ohne Grund, wenn wir auf großen Festivals spielen, bieten wir auch ein bisschen mehr, damit diese körperliche Erfahrung auch weit hinten noch ankommt und dass man das irgendwie auch unterfüttert. Aber im Grunde sehe ich das eben auch so. Die Leute sollen kommen wegen der Songs.
Okay, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ab Ende September ist ASP auf mehr denn je Tour und ihr könnt dann euch da selbst ein Bild von machen und ein Ohr davon, wie sozusagen ASP auf der Bühne im Club klingt. ASP, vielen Dank für diese tiefen Einblicke in deine musikalischen Welten, in das Denken, in Geschichten, in Zyklen und Dramaturgie. In der nächsten Episode unserer kleinen besonderen Metal.de Podcast-Reihe geht es um die Magie des Moments, um Live-Shows, Begegnungen, die besondere Beziehung zur Community und darum, was auf der Bühne passiert, wenn Musik und Emotionen aufeinandertreffen. Ja, also wenn euch die Reise mit ASP durch seine ganz besondere Welt gefällt, dann bleibt gerne dran, hört auch in die nächsten Episoden rein. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich hatte die Ehre, mit ASP in dieser Episode über die verschiedenen Zyklen seiner Musik zu sprechen. Vielen Dank dafür, ASP.
Vielen Dank und schaltet unbedingt wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dann. The bear!